gehe eigentlich schon auch vor den Gold Coast Kriterien immer so vor, dass ich nach Ausschluss einer anderen Ätiologie die Diagnose einer Motoneuronerkrankung stelle und nicht den Verdacht auf eine, sondern mich da festlege. Und lasse natürlich, was die Diskussion um Prognose ist und so weiter, viel Raum und schaue im Gespräch auch tatsächlich, wo hole ich den Patienten ab.
Das war die Stimme von Martin Winterholler, unserem heutigen Experten zum Thema amyotrophe Lateralsklerose. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Unser heutiger Gast, Privatdozent Dr. Martin Winterholler, hat seine klinische und wissenschaftliche Karriere am Universitätsklinikum Erlangen begonnen. Seinen Schwerpunkt legt er auf die Diagnostik und Therapie neuromuskulärer Erkrankungen und die neurologische Intensivmedizin. Seit 1993 hat er zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über die Langzeitbeatmung und nichtinvasive Beatmung von Patienten mit amyotropher Lateralsklerose und Muskelerkrankungen veröffentlicht und im Jahr 2000 über das neuromuskuläre Hypoventilationssyndrom habilitiert. Von Erlangen führt ihn sein Weg in die neurologische Klinik der Martin-Luther-Universität Halle, wo er sich mit der intensivmedizinischen Behandlung von Patienten mit Muskelerkrankungen und schwerster Körperbehinderung beschäftigte, bevor er im Jahr 2003 die Chefarztstelle der neurologischen Klinik am Krankenhaus Rummelsberg bei Nürnberg übernahm. Und auch hier liegt ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit auf der interdisziplinären Betreuung von Menschen mit Mehrfachbehinderung. Damit ist Martin Winterholler ein idealer Gesprächspartner für das heutige Thema über die ALS, die amyotrophe Lateralsklerose, eine Erkrankung der Motoneurone, für die es trotz intensiver Bemühungen noch keine durchschlagenden medikamentösen Behandlungskonzepte gibt. Daher sind symptomatische Therapiekonzepte und Maßnahmen, aber auch ethische Überlegungen von großer Bedeutung. Und hierzu freue ich mich, neben der Diskussion über die neuen Forschungsergebnisse, auf das Gespräch mit Martin Winterholler. Ja, lieber Martin, schön, dass du da bist und heute für den Podcast als Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Hallo.
Ja, hallo, lieber Matthias, liebe Kollegen. Freue mich, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was zur amyotrophen Lateralsklerose sagen darf, zur Diagnostik vielleicht nochmal, deren Kriterien wir auch nochmal gerade an neu aufstellen und neu lernen müssen und natürlich auch zu den jetzigen und künftigen Behandlungsoptionen.
Ja, ich meine, ALS ist ja sicher eine seltene Erkrankung, aber wir begegnen ja regelhaft in der klinischen Neurologie und ich denke auch, sie bewegt uns immer emotional doch ziemlich und fordert uns auch. Deswegen, ich möchte vielleicht erstmal noch mit der Frage, bevor wir jetzt in den anderen Sachen starten, was weiß man denn eigentlich im Moment nach Ursachen beziehungsweise vielleicht auch pathogenetisch? Gibt es da irgendwas Erwähnenswertes, Besonderes noch, was man vielleicht in den Vordergrund stellen sollte?
Ja, vielleicht mal nochmal zum Einstieg. ALS ist dann doch nicht so selten. Also wir haben natürlich mit einer Inzidenz von 3,2 auf 100.000 Einwohner und Jahr zu tun. Aber wenn wir das hochrechnen einfach, dann sehen wir doch, dass jeder 400. Bundesbürger irgendwann an amyotrophe Lateralsklerose erkranken wird. Das ist viel. Und insofern, wenn du einfach denkst, in deiner Schule damals, vielleicht 1.000 Schüler oder was du hattest, zwei von denen, mit denen du in die Schule gegangen bist, werden die Erkrankung kriegen. Also damit sind wir nicht im seltenen Bereich und etiologisch sind wir natürlich in der Situation, in der wir viel gelernt haben, einfach über die Genetik. Wir wissen heute, dass etwa 5-10% der ALS-Patienten eine familiäre Form haben, die meistens autosomal dominant erblich ist, jedoch nicht immer mit vollständiger Penetranz. Und wir wissen, dass nochmal etwa 5-10% der vermeintlich sporadischen tatsächlich auch eine Mutation im Hintergrund haben, wobei wir halt von der Genetik, von der familiären ALS, also FALS, bei uns in erster Linie zwei Mutationen häufig sehen. Das ist die C9orf72 Mutation, also eine Hexanukleotid-Repeat-Erkrankung, die ja häufig mit dieser FTD-ALS, also assoziiert mit frontotemporaler Demenz und auch Bulbär-Symptomatik sehr häufig am Anfang assoziiert ist, und auf der anderen Seite die SOD1-Mutationen, die eine riesige Variabilität eigentlich im Verlauf haben, je nachdem, wo im Gen die Mutation stattfindet. Die anderen sind sporadisch und in erster Linie. Und wenn du nach Risikofaktoren fragst, ich sage meinen Patienten, die immer sagen, ich bin doch gesund, ich mache doch Sport, ich lebe doch gut, aber gerade das, also niedrige Blutfette, Sport, gesundes Leben, nicht die Couch-Potatoes sind es, die erkranken, sondern eigentlich die Aktiven. Und
lass mich da vielleicht nochmal nachhaken, weil das interessiert, glaube ich, auch viele. Mit dem Sport als Risikofaktor, das taucht ja immer wieder auf. Die Profifußballspieler, die das bekommen, teilweise auch sonst Ausdauersportler, ist da was dran?
So. Da ist was dran. Es gibt zumindest eine schöne italienische Studie, die etwa eine Verdoppelung der Wahrscheinlichkeit der Erkrankung zeigt. Das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Sport machen sollen, weil viele andere Erkrankungen werden ja dadurch vermieden. Ja. Aber es ist tatsächlich wahrscheinlich ein Risikofaktor körperlicher Extrembelastung. Es gibt diese Golfkriegsstudien, die zeigen, dass tatsächlich die Exposition im Krieg die Wahrscheinlichkeit erhöht. Es gibt andere Extremkörperbelastungen. Der Blitzschlag wird ja immer wieder diskutiert. Aber in der Summe erklärt das im Einzelfall natürlich die Erkrankung nicht. Das muss man auch immer dem Patienten sagen. Sondern es sind statistische Phänomene. Aber statistische Phänomene, die wir uns auch zunutze machen können bei der Therapie, in der Form, dass wir wissen, dass hohe Blutfette eher einen günstigeren Verlauf der Erkrankung bewirken. Und es gibt ja eben den Ansatz, energiereiche, auch fettreiche Kost tatsächlich einzuführen in die Therapie, um zu stabilisieren, um vielleicht den Verlauf günstiger zu gestalten.
Ah, das ist interessant. Wenn wir vielleicht so ein bisschen von der Ätiologie auch auf die Pathogenese gehen. Also ich habe so in den letzten Jahren wahrgenommen, dass neben dieser Stresstheorie, die hat man ja eben auch schon so ein bisschen berührt, ja auch die Entzündung eine ganz große Rolle spielt. Was kann man dazu sagen?
Gut, die Entzündung ist sicherlich kein primärer Faktor. Und es werden ja im Moment eine Reihe von Substanzen untersucht, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Jetzt nicht nur bei der amyotrophen Lateralsklerose, sondern auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Diese sekundär entzündlichen und immunologischen Phänomene, die, ich sag mal, beim Abräumen der Nervenzellen und die Aktivierung der Glia und Ähnliches eben eingreifen. Und da sind wir im Bereich der sekundären Mechanismen, die allerdings sicherlich nicht einfach zu beeinflussen sind. Also ein Cortisonstoß oder dergleichen tut es nicht. Aber die Forschung experimenteller Art, aber auch erste klinische Studien gehen tatsächlich in die Richtung, entzündliche Mechanismen zu beeinflussen.
Also wichtig, aber sicherlich jetzt nicht primär und auch nicht das Einzige, was eine Rolle spielt. Du hattest ja schon im Intro so ein bisschen gesagt, wir wollten über Diagnose nochmal sprechen. Könntest du vielleicht nochmal so ein Abheben, welche diagnostischen Maßnahmen eben entscheidend sind, vielleicht auch, ob es irgendwelche neuen Marker gibt, mit denen man die Diagnose noch etwas absichern und verstärken kann?
Ich möchte erst mal mit den diagnostischen Kriterien anfangen. Wir sind ja alle geprimed mit den L-Oskorial-Kriterien beziehungsweise den modifizierten L-Oskorial-Kriterien, vielleicht noch den Awai-Schema-Kriterien, die ja letztendlich Studienpatienten in ihrer diagnostischen Sicherheit beurteilen sollten und die wir für den klinischen Alltag verwendet haben. Und wir wissen, dass das tatsächlich oft die Diagnose verzögert hat. Wir waren vom Bauchgefühl eindeutig sicher, es ist eine ALS, gehen wir von den modernen Formen zum Beispiel aus, und konnten es aber neurophysiologisch nicht beweisen. Und das hat die Patienten vor Bredouillen gestoßen, vor allem, wenn man dann tatsächlich lange sich rumdrückt und Verdacht auf etwas schreibt, das schließt sozialrechtliche Konsequenzen der Diagnosestellung aus. Also großes Problem. Und es ist sozusagen weitergegangen in Richtung der 1+1-Kriterien, die dann in die sogenannten Gold Coast-Kriterien, die vor 2 Jahren von einem Expertengremium an der Goldküste in Australien verabschiedet wurden, ausgegangen ist. Das heißt, schon der Nachweis einer Schädigung des ersten und zweiten motorischen Neurons in einer Region unter Voraussetzung des Nachweises einer Progression der Erkrankung und Ausschluss anderer Erkrankungen begründet die Diagnose oder ein genetischer Nachweis plus neuronaler Schädigungsnachweis in einer Region oder eben der Nachweis von einer Schädigung des ersten beziehungsweise zweiten Motoneurons in 2 Regionen sichert schon die Diagnose einer amyotrophen Lateralsklerose. Damit sind wir deutlich früher dran, deutlich klarer und können klarer kommunizieren und auch letztendlich Medikation eindeutiger indizieren in der Situation. Neurophysiologisch hat natürlich das EMG nach wie vor die Wertigkeit, die es immer hatte, und die Nervenleitgeschwindigkeiten zum Ausschluss multifokaler motorischer Neuropathie und anderer Erkrankungen. Aber Laborchemisch sind wir natürlich mit den Neurofilamenten sehr viel besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren, weil uns tatsächlich der Cut-off bei den Neurofilamenten bei 45 Picogramm pro Milliliter eben doch hilft, die Diagnose zu stellen, wobei auch da, das ist nur ein Vehikel, ein Addendum zur Diagnostik, zur klinischen Diagnostik. Es gibt natürlich Patienten mit frühen Verlaufsformen, zum Beispiel Bulbär, bei denen die Neurofilamente nicht zwingend positiv sind. Es gibt natürlich andere neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine rasch verlaufende PSP oder CBD, die durchaus auch mal mit erhöhten Neurofilamenten einhergehen.
Darf ich da kurz nachhalten? Wo wird das bestimmt im ALS-Feld? Aus dem Liquor? Noch als Referenz oder schon aus dem Serum?
Nein, im Serum. Wir können das als Serummarker nehmen. Wir können es ergänzend im Liquor machen, aber die Serumwerte sind reliabel.
Das ist sicher auch eine gute Nachricht, das damit zu verstärken. Jetzt wären natürlich da nochmal so die Sache, du hast ja auf die Sensitivität hingewiesen. Darf ich dich persönlich mal fragen, wie klärst du auf? Es ist ja doch immer eine sehr harte Aufklärung, die da kommt. Also gehst du dann tatsächlich ohne, ja, ich sag mal, Umschweife dann auch, wenn diese Kriterien erfüllt sind und du der Meinung bist, das ist so, auch in die Aufklärung über diese Diagnose?
Also ich gehe eigentlich schon auch vor den Gold Coast Kriterien immer so vor, dass ich nach Ausschluss einer anderen Ätiologie die Diagnose einer Motoneuronerkrankung stelle und nicht den Verdacht auf eine, sondern mich da festlege. Ich erläutere den Patienten, dass es, das entspricht ja der aktuellen Klassifikation, dass es verschiedene Formen von Motoneuronerkrankungen gibt. Ich weise auch darauf hin, dass es fokale Formen wie das Flail-Arm-Syndrom oder die primäre Lateralsklerose gibt, die eben, wenn ich nur das zweite motorische Neuron an den Armen oder den Beinen eben habe, mit einer eher günstigen Prognose einhergehen, oder bei einer primären Lateralsklerose nur Schädigung des ersten motorischen Neurons. Also ich versuche das Syndrom abzugrenzen, aber ich lege mich fest auf die Diagnose und ich indiziere die zugelassene Therapie in dem Moment und lass natürlich, was die Diskussion um Prognose ist und so weiter, viel Raum schau im Gespräch auch tatsächlich, wo hole ich den Patienten ab. Aber gerade durch die Information im Internet, viele Patienten kommen schon oft mit einer sehr klaren Vorstellung, was eigentlich los sein könnte. Und wir versuchen schon in der Klinik auch bei den Visiten schon mal anzudeuten, wohin geht's, und das ab. Natürlich muss das Aufklärungsgespräch in einem geschlossenen Rahmen stattfinden, braucht viel Zeit, braucht immer Angehörige dazu, das finde ich zwingend notwendig, und sollte aber dann auch möglichst klar sein und klar enden mit einer klaren Diagnose, um die Patienten nicht im Raum stehen zu lassen. Was ich aber immer hinzufüge, ich sage immer, ich muss sie nach 3 Monaten nochmal sehen, weil der Verlauf sichert die Diagnose. Ja, gerade wenn du eben nicht in allen Etagen und erstes und zweites motorisches Neuron hast, ist die Verlaufsbeurteilung zentral für mich.
Ja, sicherlich ein sehr wichtiger Hinweis. Du sagst ja, wichtig ist, dass man sich festlegt, dass man dann auch therapieren kann. Was haben wir denn an Therapien jetzt im Moment? Ist ja immer noch sehr beschränkt. Ne?
Na gut, was haben wir? Diluzol ist zugelassen. Ja. Also Glutamat, rezeptormodifizierende Substanz, die wir wissen von Meta-Analysen, möglicherweise 3 Monate Lebenszeitgewinn bringt. Ich sage den Patienten immer möglicherweise auch 3 Monate länger laufen, wenn wir früh damit begehen, also 3 Monate länger schlucken. Mhm. Also auch eine Funktionsverbesserung, wie wir wissen. Wir setzen auch immer wieder mal Rasagilin ein. Herr Ludolf hat ja mit der deutschen Arbeitsgruppe diese Phase-2-Studie publiziert, die ja leider nie in eine Phase 3 ging, die auch einen geringen Benefit zeigte. Und das ist letztendlich das, was wir im Moment zur Verfügung haben. International ist es etwas mehr. Die europäische Zulassungsbehörde, die EMA, ist da kritischer als die US-amerikanische oder die japanische. Und wir haben natürlich auch einige Therapien vor der Tür, wo wir jetzt auch in Kürze eine Zulassung erwarten, gerade in Richtung der Genmodifikation. Ja.
Darf ich nochmal ganz kurz bei den, ich sag mal, kleinen Molekülen bleiben, so Riluzol, weil das, ich sag mal, das Edaravone ist ja eigentlich immer in der Diskussion. Das hat ja schon länger eine Zulassung in Japan und ist ja auch in den USA erhältlich. Die Patienten sind natürlich gut informiert und es ist eigentlich fast jeder, der doch auf die Substanz irgendwie abhebt. Aber die gibt's ja nicht scheinbar in Europa, beziehungsweise, oder wie handhabst du das?
Also die gab es eine Zeit und ich habe es eine Zeit aus japanischer Quelle bezogen und auch einer ganzen Anzahl von Patienten infundiert. Es war aufwendig, weil gerade im Verlauf brauchten die oft einen Port. Du hast ja die Situation gehabt, 2 Wochen Infusion und dann 2 Wochen keine Infusion. Also ein eigentümliches Schema, wenn man wirklich sagt, das ja rational nie so richtig nachvollziehbar war. Und letztendlich ist auch die Studienlage fürs Edaravone rational nicht so recht nachvollziehen. Mhm. Also erst eine große Studie machen, bei der eigentlich kein positives Ergebnis ist, dann eine Subgruppe rauszurechnen, dann mit dieser Subgruppe eines speziellen Verlaufstyps nochmal eine Substudie zu machen und dann auf die Weise zur Zulassung zu kommen. Das ist eigentlich nicht die wissenschaftliche Basis, auf der man arbeitet. Und das hat die Europäische Zulassungsbehörde eben auch so gesehen. Deswegen kam es nicht zur Zulassung. Und seitdem wurden auch keine Kostenübernahmeanträge mehr genehmigt von den Krankenkassen, weil eben ein eindeutig negatives Votum der Zulassungsbehörde eben da war. Also das heißt, wir geben es nicht mehr. Aber es läuft derzeit eine Phase 3 oral verfügbares Edaravone. Da sind wir natürlich sehr gespannt, was rauskommt. Mhm.
Und dann gibt's ja noch praktisch die andere Substanz, die jetzt auch zunehmend angesprochen wird von Patienten. Das ist diese AMX-35, das Kombinationspräparat mit dem Natriumphenylbutyrat. Wie sieht's da aus? Ist da irgendwas zu erwarten? Oder wie wird man das in Europa beurteilen?
Ja, das ist hochspannend. Das ist ja eine Kombination aus dem Phenylbutyrat und der Tauro-Urso-Desoxycholsäure, einer hydrophilen Gallensäure, die so als Apoptose-Hemmstoff gehandelt wird, beziehungsweise experimentell eigentlich da ist. Und die Substanz ist in USA und Kanada zugelassen, ist jetzt auf der bisherigen Studienbasis von der EMA auch im Juni zunächst von der Zulassung abgelehnt worden, mit der Auflage, weitere Studiendaten zu gewinnen. Die Firma hat sich sehr positiv geäußert, dass sie die liefern können. Da müssen wir drauf warten. Die Substanz hat in den Studien, die vorliegen, etwa einen Überlebensbenefit von 4 bis 5 Monaten geliefert, wird in den USA zum Kostenpreis von etwa $150.000 Jahrestherapiekosten verwendet, sodass man schon versteht, dass die Zulassungsbehörden natürlich da kritisch drauf schauen wollen. Es gibt ja, man kann out of label Tauro-Urso-Desoxycholsäure verordnen in Europa, ist nicht teuer, war in Italien als Magen-Darm-Mittel zugelassen mit 250 Milligramm Kapseln, die man out of label nach kritischer Aufklärung des Patienten in einer Dosis von 2500 Milligramm rezeptieren kann zum Selbstbesorgen. Es gibt keine Kostenübernahme, kostet aber auch nicht viel. Das kann man manchmal Patienten anbieten. Ich tue es manchmal, bin aber klar, dass das jetzt hier kein Zulassungsbereich ist, ne?
Genau, also das heißt, im Moment bleibt es eigentlich in Europa erstmal beim Riluzol und eventuell begleitend eben das Rasagilin, was ja auch in Ulm gerne gegeben wird.
Anders sieht es tatsächlich bei den molekularen Therapien aus. Ja. Das heißt, bei den genetischen Subformen, und da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass die SOD1-Mutation, an der ja ursprünglich das Tiermodell, also alle Therapiestudien haben sich ja immer an dieser SOD1-Mutation festgemacht. Und wir haben die Möglichkeit, mit Tofersen, einem Antisens-Oligonukleotid, jetzt zu arbeiten und auf die Weise die Produktion des Genprodukts, also der Superoxidus-Mutase, zu bremsen, zumindest zu inhibieren. Das ist in Studien sehr schön gezeigt worden, dass das gelingt, sozusagen die Menge an SOD, an pathologischem SOD auch zu reduzieren. Es ist sehr schön gezeigt worden, dass die Neurofilamente als Marker der Neurodegeneration deutlich zurückgehen. Die Substanzen sind in den USA im Frühjahr zugelassen worden. Die europäische Zulassungsverfahren läuft derzeit. Und es gibt auch von der Firma Biogen ein Härtefallprogramm, in das man Patienten mit eindeutigem Nachweis der Mutation auch jetzt schon einschließen kann. Wir alle hoffen natürlich, dass die Substanz zur Verfügung steht, die aber intrathekal in regelmäßigen Abständen appliziert wird. Wir selber behandeln auch 2 Patienten damit. Das wird aus meiner Sicht gut toleriert. Man wird sehen, was es bringt. Es ist aber von der Datenlage auch kein Wundermittel, sondern auch nur eine Substanz, die bremsen wird.
Und Um das nochmal klar zu machen, auch nur für die, die eben tatsächlich eine Mutation im SOD1-Gen
Ganz
nachgewiesen haben, ja.
spezifisch, und wir wissen, dass 20% aller familiären Fälle eine SOD1-Mutation haben und dann nochmal etwa 1-2% der sporadischen Fälle. Also wir sind insgesamt so bei 2-3% aller ALS-Patienten, denen möglicherweise damit eine wirksame Therapie zur Verfügung stehen könnte.
Ja, aber sicherlich auch kein Durchbruch, was mich so ein bisschen natürlich dahin bringt, was wir ja allen Patienten auch auf jeden Fall anbieten müssen, nämlich eine vernünftige symptomatische Therapie. Und da wollte ich auch nochmal natürlich nach deiner Meinung fragen, gerade wie sollte man mit den Schluckstörungen, die ja häufig auftreten, mit den Atemstörungen umgehen? Wie gehst du vor bei deinem Patientenkollektiv?
Also ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man dem Patienten den Besuch einer Spezialambulanz anbietet. Also Muskelsprechstunde, wer auch immer das macht, ob das im Rahmen der Muskelzentren oder irgendwie anders organisiert ist. Und in dem Rahmen müssen wir das Gewicht monitoren, müssen die Hilfsmittelversorgung sicherstellen, die sozialmedizinischen Fragen beantworten und unterstützen und müssen uns mit dem Gewichtsmonitoring natürlich um die Frage der Schluckfähigkeit auch und der Aspirationswahrscheinlichkeit kümmern und müssen ein regelmäßiges Monitoring der Atemmuskelfunktion, was ja mit der Messung der Vitalkapazität am einfachsten gelingt, machen und dann halt auch entsprechend nicht invasive Beatmungsmöglichkeit anbieten. Wir wissen, dass Patienten, die mehr als 5 bis 10% des Körpergewichts verlieren, deutlich in der Prognose abfallen. Und das schwierige Thema ist immer wieder tatsächlich, Patienten rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass die PEG nicht eine, also die Magensonde, nicht eine Maßnahme ist, die wir erst indizieren sollten, wenn nicht mehr geschluckt werden kann, sondern die indiziert werden sollte, wenn der Gewichtsverlust einsetzt zum Halten des Gewichtes und dass dem Patienten klar ist, dass halt Schlucken dennoch noch möglich ist, aber die Substitution über die Sonde
Aber
halt
das ist
parallel
ja
funktioniert.
durchaus ein schwieriges Thema, weil ja viele auch tatsächlich sich davor wahnsinnig ängstigen, eben mit einer PEG versorgt zu werden. Also ist zumindest mein Eindruck, dass, obwohl ja die Argumente tatsächlich ja in die Richtung gehen, es ist ja nicht Ersetzen von oraler Nahrung, sondern Gewichtskontrolle und Supplementation, dass das nicht so richtig zieht. Die Angst scheint groß zu sein.
Also es gibt zwei schöne Arbeiten, die ja zeigen, wie der Gewichtsverlust sich auf die Prognose auswirkt. Und ich habe in der Sprechstunde tatsächlich Kopien der Kaplan-Meier-Kurven aus diesen Arbeiten vorliegen und zeigt es dem Patienten. Und also ich glaube tatsächlich, man muss damit arbeiten, man muss bildlich dem Patienten vorsehen. Schau, wenn du da jetzt bist in der Gewichtsverlustgruppe, wohin du gehst und wie du es dem vorbeugen kannst. Und das zweite schlagende Argument für mich ist tatsächlich immer, das Risiko des Eingriffs nimmt ja mit Abnahme des Körpergewichts und damit auch schlechter werdende Atmung, das Zwerchfell steigt hoch und so weiter, deutlich zu. Also wir haben eine Verdrei- bis Vervierfachung der peritonealen Komplikationen, wenn wir zu lang warten.
Also wir sind fast häufiger zu spät, ne? Würdest du auch wahrscheinlich
Nach
sagen.
wie vor, aber man muss wirklich dranbleiben, ja.
Und die nicht invasive Beatmung ist ja auch so ein Thema, wo sich doch auch viele scheuen. Wann ist da der richtige Zeitpunkt?
Wenn die Vitalkapazität am Tag unter 70% fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine nächtliche Hyperkapnie in der transkutanen CO2-Messung zeigt, sehr hoch. Und deswegen thematisieren wir dann das Atemthema und bieten dem Patienten dann an, eine stationäre Aufnahme zu machen, transkutan CO2 zu messen. Und dann ist ja in der Phase auch oft schon der Hustenstoß schwächer, das heißt auch die Option eines Hustenassistenten ist in der Situation was dem Patienten unheimlich hilft. Also, ich meine, jeder Gesunde, wenn er sich vorstellt, Schleim nicht mehr abhusten zu können, wenn er an die letzte Bronchitis oder Covid-Infektion denkt, wie man sich da quält mit der Husterei, der weiß, der kann sich vorstellen, was die bei ALS-Patienten dann durchmachen. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Option, auf die die Patienten sich übrigens aus meiner Sicht leichter einlassen als auf die PEG. Also so einfach auch mit dem Argument, schau, der Onkel hat irgendwie CPAP bei obstruktiver Schlafapnoe und so weiter. Also da finde ich mittlerweile ist tatsächlich die Hemmschwelle niedriger als bei der PEG als invasive Körperverletzung, sage ich jetzt mal, ne?
Also muss man vielleicht ganz klar nochmal unterstreichen, dass obwohl medikamentös wir nicht so viele haben, wir doch eine ganze Menge für die Patienten tun können. Aber es kommt ja dann natürlich irgendwann die Phase, wo auch wahrscheinlich dann ja palliative Konzepte wichtig sind. Vielleicht kannst du zum Schluss auch nochmal da ein paar Worte verlieren, wie man Patienten dann führt und was notwendig ist dann.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich in den Gesprächen mit dem Patienten offen zeigt. Und das, ich meine, wir gehen jetzt gerade in die Ära auch des assistierten Suizids. Und das ist natürlich was, was immer schon mal vom Patienten erfragt worden ist. Und auch dem sollte man sich nicht völlig verschließen, wohl wissend, dass wenn man gleichzeitig eine ordentliche Palliativtherapie anbietet, das zeigen Daten aus Oregon, tatsächlich nur sehr, sehr selten von ALS-Patienten dieser Weg gewählt werden wird. Auf der anderen Seite, ich finde es wichtig, dass wir in den Zentren mit der SAPV regional zusammenarbeiten, also mit der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, dass wir da eben zum richtigen Zeitpunkt auch Verbindung anbieten, dass wir klar versuchen, mit dem Patienten festzulegen, wollen Sie im Falle einer Verschlechterung eine intensivmedizinische Behandlung, Intubation konsekutiv, Tracheotomie oder eher in den palliativen Weg zu gehen. Und klar muss auch sein, dass nicht intubieren nicht heißt, nichts zu tun, sondern einen klaren, positiven Begriff einer Therapiezieländerung und einer Begleitung zum Lebensende hin ist und zu einer aktiven Begleitung, die mit Sauerstoff unterstützt, die mit Opioiden unterstützt, die ein Setting schafft, das menschenwürdig ist. Und ich glaube, das muss man offen formulieren. Und wir haben uns zu sehr vor solchen Fragen diskutiert, aber ich erlebe es einfach immer wieder, dass Familien und die Betroffenen sehr erleichtert aufnehmen, wenn man tatsächlich den Weg gut anbietet.
Martin, ich danke dir total herzlich für diesen umfassenden Überblick über dieses ja nicht ganz so einfache Erkrankungsbild, wo sich aber zugegebenermaßen ja doch eine ganze Menge tut, wenn man so hört, was auch wissenschaftlich unterwegs ist. Vielen, vielen herzlichen Dank für die tollen Informationen.
Gerne, hat mir viel Freude gemacht. Also Matthias, tschüss.
Ciao. Ja, damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.